RD. It's hard to do a deal with Iran. We've always said it's hard, but we're going to try.
Ein Deal mit dem Iran, das wird hart, sagt US-Außenminister Rubio. Aber sie wollen es versuchen. Und deshalb waren Vertreter aus beiden Ländern heute zu Gesprächen in Genf.
Die Ausgangslage war allerdings echt schwierig. Parallel dazu drohen beide Seiten nämlich weiter. Und heute gab es sogar mal kurzzeitig militärische Aktionen in der Straße von Hormuz. Wir erklären euch, was es damit auf sich hatte.
Zurück in Genf sind dann Direktvertreter aus Russland und der Ukraine in Wartestellung. Die treffen sich heute nämlich auch mit den Amerikanern zu Verhandlungen.
Außerdem erobert die Ukraine seit einigen Tagen viel Gebiet zurück. Wir klären heute im Podcast, was Elon Musk damit zu tun hat.
Und dann schauen wir noch auf die geflüchteten Ukrainer in Deutschland mit einer Wasserstandsmeldung zur Integration.
Hallo, ich bin Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Dienstag, dem 17. Februar um 16.30 Uhr. Diplomatie in Genf, das könnte die Überschrift für den heutigen Tag sein. Es wird nämlich wieder verhandelt heute. Zuerst gab es indirekte Gespräche zwischen Vertretern der USA und iranischen Vertretern. Und danach sollte es noch um den Krieg in der Ukraine gehen. Dann starten wir doch mit den Iran-Verhandlungen. Nochmal ein kurzes Update. Worum ging's und ja, was kam dabei raus?
Also es ging in erster Linie um das iranische Atomprogramm, also unter welchen Voraussetzungen sie das aufgeben würden, was die Amerikaner bereit sind, ihnen dafür zu geben oder ob die USA es erstmal einfach nur mit Drohungen versuchen. Das war die Ausgangslage und tatsächlich hat es heute erstmal keine größeren Durchbrüche gegeben. Benjamin Weber ist unser Korrespondent für den Iran und der hat die Ergebnisse für uns zusammengefasst.
Nach der zweiten Verhandlungsrunde mit den USA zeigt sich Irans Außenminister Araghchi verhalten optimistisch. Ein Deal mit den USA sei möglich, werde aber Zeit in Anspruch nehmen, sagte Araghchi in Genf. Man habe sich auf grundlegende Leitprinzipien verständigt, mit einer schnellen Einigung rechne er nicht, so der Außenminister. Ein Termin für neue Verhandlungen ist noch nicht bekannt. Die Vereinigten Staaten wollen, dass der Iran sein Atomprogramm aufgibt. US-Präsident Trump droht andernfalls damit, den Iran anzugreifen. Teheran zeigt sich zwar bereit dazu, sein Nuklearprogramm zu begrenzen, fordert aber im Gegenzug die Aufhebung von Sanktionen gegen das Land. Die indirekten Verhandlungen unter Vermittlung des Oman dauerten etwa 3 Stunden.
Einer der Gründe für die Verhandlungen und auch für die parallelen Drohungen waren ja die Proteste im Iran, die das Regime so super blutig niedergeschlagen hat. Und unsere Korrespondentin in Genf, Katrin Hondl, hat mal drauf geschaut, wie die eigentlich die Verhandlungen so finden.
So.
Solidarität mit den Menschen im Iran, rufen Dutzende Exil-Iranerinnen und Iraner lautstark vor dem Genfer UNO-Gebäude. Sie fordern den Sturz des Regimes in Teheran. Wie die hunderttausenden Menschen, die unter anderem am Wochenende in München demonstriert haben, sind sie gegen einen möglichen Atomdeal mit den USA. Die Verhandlungen sind nichts wert, sagt dieser Mann. Das Regime spielt sein übliches Spiel und will nur Zeit gewinnen, solange Trump im Amt ist. Seit 47 Jahren läuft das so. Sie spielen etwas vor, um an der Macht zu bleiben. Eine schwierige Ausgangslage, meint auch der amerikanische Politikwissenschaftler James Davis, Professor für internationale Beziehungen an der Hochschule St. Gallen.
Es ist interessant zu sehen, dass dieser Präsident jetzt 2 große Kriegsschiffe in Richtung Iran geschickt hat. Das müsste die iranische Führung zum Überdenken bringen, dass es vielleicht doch sinnvoll ist, hier zu versuchen, mit ihm zu verhandeln. Aber es ist natürlich eine schwierige Verhandlung, weil welche Regierung will sich selbst totmachen oder die Macht aufgeben?
Bereits am Montag hat sich der iranische Außenminister in Genf mit dem Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, getroffen. Laut einem X-Post von Grossi war es ein ausführliches technisches Gespräch vor den, Zitat, wichtigen Verhandlungen. Politikwissenschaftler Davis.
Wenn die Iraner ihre Regierung retten wollen, dann müssen sie nachweisen können, dass sie ihr Atomprogramm aufgegeben haben. Und dafür ist die IAEA natürlich von Bedeutung, weil sie besitzen die Expertise, die man braucht, um glaubwürdige Inspektionen durchzuführen.
Soweit danke an Katrin Hondl. Mareike, das sind ja allerdings jetzt auch nicht die ersten Gespräche zum Atomprogramm. Bislang, da hatte ich eher das Gefühl, dass ja beide Seiten sich da wenig bewegen und die Positionen irgendwie festgefahren sind. Wie siehst du das?
Ja, genau so, zumal die USA und der Iran sich einfach grundsätzlich nicht besonders wohlgesonnen sind. Also während die da verhandelt haben und auch schon die ganzen letzten Tage eigentlich, gab es da immer wieder gegenseitige Drohungen. Wir haben es vorhin schon gehört, die USA haben ein Kriegsschiff in die Region verlegt und der geistliche Führer im Iran, Ayatollah Khamenei, hat jetzt gesagt, ein Kriegsschiff ist gewiss eine gefährliche Waffe, doch noch gefährlicher ist die Waffe, die es versenken kann. Also es klingt jetzt nicht nach viel Kompromissbereitschaft, sondern ja eher nach ziemlichem Säbelrasseln auf beiden Seiten. Uwe Lüb, unser Korrespondent, der für den Iran zuständig ist, der ist gefragt worden, wie gefährlich diese Drohungen sind.
Also klar, es gibt diese Drohung aus den USA und dann gibt es eben auf diese Drohung hin eine Reaktion des iranischen Regimes mit Gegenschlägen, sollten die USA angreifen. Aus den USA ist jetzt erstmal Druck aufgebaut worden und Iran erzeugt Gegendruck, um nicht den Eindruck von Schwäche zu erzeugen. Aber das Ganze ist durchaus gefährlich und nicht nur Säbelrasseln. Beide Seiten sind ernst zu nehmen. Es ist sowohl möglich, dass US-Präsident Trump einen Angriffsbefehl erteilt und auch, dass der Iran dann wirklich zurückschlägt. Schlimmstenfalls sähe sich das Regime in Teheran dann an die Wand gedrückt und würde eine Art Überlebenskampf führen, also alle Waffen nutzen, über die es verfügt. Entsprechende Warnungen dann vor einem Flächenbrand im Nahen Osten, die gibt es ja längst auch aus umliegenden Staaten rund um den Iran.
Und dazu passend gab es heute Berichte, dass der Iran die Straße von Hormus beschossen hat. Was war da los?
Also gleich mal vorneweg, das war zwar scharfe Munition, das war aber angekündigt im Rahmen eines Militärmanövers, das der Iran da macht. Die haben mit Raketenwerfern vom Land und von Schnellbooten aus Ziele an der gegenüberliegenden Küste beschossen. Die Straße von Hormus ist ja diese kleine Meerenge zwischen dem Iran und dem Oman. Und das ist eine super wichtige Schiffsroute, weil da sehr viele Öltanker durch müssen. Und der Iran hat immer wieder in Richtung USA damit gedroht, hey, wir könnten diese Straße von Hormus übrigens jederzeit blockieren, nur mal so.
Dann ist das wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die das ausgerechnet heute machen, wenn parallel dazu verhandelt wird.
Also das Manöver selber, das läuft seit Montag. Aber klar, der Beschuss ausgerechnet heute, das demonstriert auf jeden Fall nochmal Stärke. Die Straße von Hormus wurde dann zwischenzeitlich sogar für ein paar Stunden gesperrt. Das ist natürlich ganz klar ein Zeichen in Richtung USA. Schaut her, was wir können.
Okay, so lief's also bei den USA-Iran-Gesprächen. Das sind ja aber nicht die einzigen diplomatischen Bemühungen, die es heute in Genf gibt.
Nee, die amerikanischen Vertreter Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, die haben sich offenbar gedacht, hey, wenn wir schon mal da sind, lass uns doch logistisch geschickt das Ganze legen und gleich noch über den Krieg in der Ukraine sprechen. Das heißt, da gibt es heute auch Verhandlungen. Wie viel davon zu erwarten ist, ich habe da persönlich keine großen Hoffnungen. Andrea Beer in Genf, die fasst die Ausgangslage hier mal zusammen.
Sowohl die Ukraine als auch Russland haben im Vorfeld jeweils Themen abgesteckt, um die es bei den trilateralen Gesprächen gehen soll, unter Vermittlung der USA. Der Leiter der ukrainischen Delegation, Rustem Umerov, nannte unter anderem eine Waffenruhe und keine weiteren Angriffe Moskaus auf die Energieinfrastruktur. Laut Präsident Selenskyj sind inzwischen alle Kraftwerke im Land stark beschädigt. Selbst wenn russische Angriffe vorübergehend aufhören würden, habe sein Land Stromprobleme. Vor dem Beginn der Genf-Gespräche forderte Selenskyj unter anderem erneut Sicherheitsgarantien und mehr Druck auf Russland, auch von Seiten der US-Regierung. Kreml-Sprecher Peskow sagte vor den Gesprächen, man solle vom ersten Verhandlungstag nichts erwarten. Pressestatements seien nicht geplant. Das Themenspektrum sei breiter als bei den Treffen in Abu Dhabi, so Peskow. Es gehe vor allem um territoriale Fragen. Das betrifft unter anderem den heftig umkämpften Donbass, den die Ukraine freiwillig aufgeben soll. Derzeit halten die Invasoren rund 80% des Donbass besetzt.
Apropos besetzte Gebiete, da habe ich was ganz Interessantes gelesen, und zwar erobert die Ukraine offenbar seit ein paar Tagen richtig viel Gelände zurück. Hast du das mitbekommen und ja, was hat's damit auf sich?
Habe ich tatsächlich auch gelesen. Allein zwischen Mittwoch und Sonntag hat die Ukraine wohl mehr als 200 Quadratkilometer zurückgewonnen. Zur Einordnung, das ist so viel wie seit 2023 nicht mehr. Und zwar hat die Ukraine das offenbar tatsächlich Elon Musk zu verdanken.
Na und jetzt bin ich gespannt, was der damit zu tun hat.
Ja, es geht ums Internet. Mittlerweile wird Krieg ja auch an der Front digital geführt. Drohnensteuerung, aber vor allem auch Kommunikation laufen übers Internet. Und dafür haben die Ukrainer von Anfang an das satellitengestützte Internet Starlink von Elon Musk benutzt. Seit einer Weile hat das aber auch Russland für sich entdeckt und damit war der Vorteil dann erstmal dahin. Vor kurzem hat Elon Musk aber Maßnahmen angekündigt und zwar hat er dafür gesorgt, dass die Russen das Internet eben nicht mehr nutzen können. Ja, und das hat eben offenbar richtig viel gebracht für die Ukraine.
Und dann gibt es noch eine gute Nachricht in Sachen Ukraine. Die Menschen, die vor dem Krieg zu uns geflüchtet sind, die sind offenbar ganz gut integriert.
Da gab es gerade eine Analyse von der Bundesagentur für Arbeit und vom BAMF. Und da kam raus, dass mittlerweile die Hälfte der Geflüchteten, die im ersten halben Jahr nach Kriegsbeginn nach Deutschland gekommen sind, einen Job hat. Das sind deutlich mehr als in anderen Flüchtlingsgruppen. Und wenn man das zum Beispiel mal mit der Gesamtbevölkerung vergleicht, da liegt die Beschäftigung bei 68%, also gar nicht mal so viel drüber.
Gibt es denn Gründe, warum die Quote trotzdem darunter liegt?
Ein Faktor, warum manche nicht arbeiten, ist, dass die Menschen im Krieg traumatisiert wurden und jetzt psychische Probleme haben. Da ist es natürlich auch manchmal einfach schwieriger, einen passenden Job zu finden. Und der größte Punkt, die meisten der geflüchteten Erwachsenen sind Frauen. Die sind ganz oft alleinerziehend, weil ihre Männer im Krieg sind und können natürlich entsprechend viel schlechter Vollzeit arbeiten.
Also alles in allem kann man sagen, wirklich eine ganz gute Quote.
Das auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass trotzdem viele der Menschen Aufstocker sind. Also parallel zum Job noch andere Leistungen vom Staat kriegen, weil sie in Teilzeit oder in ziemlich schlecht bezahlten Jobs arbeiten. Und es ist leider auch unklar, ob die Zahlen so bleiben. Innenminister Dobrindt hat ja angekündigt, dass es in Zukunft weniger Integrationskurse geben soll. Und das dürfte natürlich auch einige der ukrainischen Flüchtlinge treffen.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Mareike Makosch aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.